Guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Menschen aus den unterschiedlichen Zusammenhängen dabei sind, um gemeinsam den großen Komplex Ziel Klimagerechtigkeit aus den verschiedenen Perspektiven zu diskutieren. Zuerst zu NATWIS, den Veranstaltungen dieser Online-Konferenz. Wir haben uns in den 80er Jahren gegründet im Kampf gegen die Nachrüstung. Die Idee ist nach wie vor, unsere wissenschaftliche Expertise in gesellschaftliche Debatten einzubringen. Heute würden wir uns vielleicht Scientists for Peace nennen. Ein kurzer Werbeblock in eigener Sache an dieser Stelle. Wir suchen immer interessierte Mitstreiter und Mitstreiterinnen für unser Anliegen. Wer mitarbeiten möchte, bitte sich an Pascal wenden, wie zur Anmeldung oder über unsere Homepage gehen. Die Friedensdiskussion beschäftigt sich nicht mehr allein mit der Frage von Waffen und Technik, sondern auch mit der Frage, wie wir die globalen Aufgaben lösen, allen voran die Klimakrise. Gerade trifft es die pazifische Küste der USA und Kanadas hart mit einer nie gekannten Hitzewelle dort. Klimagerechtigkeit ist die Bedingung, dass wir auf dem einen Planeten, den wir halt nur haben, so unser Leben gestalten, die Menschheit überleben. Dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, schaffen wir nur gemeinsam. Bereits in unserer vorangegangenen Online-Konferenz unter dem Titel Klimakrise zwischen Militarisierung und Frieden am 26. März haben wir das näher beleuchtet. Nur kooperative Lösungen helfen weiter. Alles andere führt zu Massenmord, Krieg und damit erst recht zu einer Zerstörung der Erde, die am Ende komplett unbewohnbar für Menschen wäre. Eine Schlüsselrolle für die weiteren Bemühungen spielt die UN-Klimakonferenz in Glasgow vom 1. bis 12. November diesen Jahres. Aber schon im Vorfeld zeigen sich große Schwierigkeiten. Alle Länder hätten einen CO2-Reduktionsplan bis 2020 einreichen müssen. Nur eine Minderheit hat es getan. Mit den vorliegenden Zielen sind wir auf 3-Grad Pfad. Das Verhandlungsteam der Briten, die die Konferenz organisieren, besteht nur aus Männern. Gemischte Teams sind aber immer besser, Veränderungen zu organisieren. Die Zwischenverhandlungen endeten am 18. Juni 2021 ohne Durchbruch. Der nationale Egoismus bleibt. Beispielsweise will jeder gemeinsam erzielte CO2-Einsparungen nur sich allein zurechnen lassen. Einigkeit im Vorfeld wurde nur in Details erreicht. Aber nur eine klimagerechte Lösung wird tragfähig sein. Ansonsten hat man Lösungen, die auf dem Papier stehen, aber die den Klimawandel nicht bekämpfen. Die Natur verhandelt nicht. Dort gilt das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ob die Menschheit darin einen Platz hat, liegt an uns. Allen. Jetzt. Bei der Vorbereitung haben wir gemerkt, dass man bei der Diskussion sehr auf die Grundlagen achten muss. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir gerechte Lösungen erarbeiten können? Wir werden die Reihenfolge der Referenten jetzt etwas ändern, weil Michael Müller keine technische Probleme hat. Er wird auch nur am Telefon zugeschaltet sein können. Und deswegen möchte ich seinen Vortrag jetzt als ersten nehmen, obwohl er von der Logik eigentlich am Abschluss gewesen wäre. Ich freue mich jedenfalls, dich begrüßen zu können, Michael Müller, mit dem Klimawandel, ein sozial-emanzipatorisches Projekt. Michael Müller war langjähriger Bundestagsabgeordneter der SPD. Seine Schwerpunkte waren Umwelt und Natur. Er arbeitete unter anderem als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Später gehörte er zeitweise der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität als Sachverständiger an. Er ist der Vorsitzende der Naturfreunde Deutschlands. Wer, wenn nicht er, könnte uns jetzt zeigen, wie wir als Menschen durch den Klimawandel kommen können? Als Mitglied der Naturfreunde weiß ich, dass wir zumindest in diesem Verband immer wieder eine andere Welt proben. Bitte, lieber Michael, du hast das Wort.
Ich darf zwei Vorbemerkungen kurz machen. Also das Erste, meine Probleme liegen auch daran, weil ich derzeit unterwegs bin. Wir machen nämlich, also wir, die Naturfreunde, derzeit eine Wanderung unter dem Stichwort Frieden in Bewegung von über 55 Tage von Hamburg an den Bodensee, um an allen wichtigen Orten für den Frieden zu demonstrieren. Wir sind jetzt im Augenblick in Bregenz und werden die Wanderung am Sonntag in Konstanz abschließen. Also ist schon, wie ich finde, eine irre Leistung. Und in 2 Jahren werden wir das machen, von Verdun nach Paris und dann von Theresienstadt nach Berlin. Also wir wollen das systematisch Wanderung für den Frieden jetzt organisieren. Das Zweite, bei dem, was aufgezeichnet ist, normalerweise sage ich da nicht zu, aber das Wichtigste ist mir doch, ich war der Sprecher in der Enquete-Kommission Klima, die 1987 bis 1994 gearbeitet hat. Und diese Enquete-Kommission hat also 1990, vor mehr als 30 Jahren, weltweit das erste Treibhausgasminderungsszenario vorgelegt, in Zusammenarbeit damals mit 65 wissenschaftlichen Instituten, wäre dem gefolgt worden und zwar über 2005 hinein auch an dieser Linie festgehalten worden, dann hätten wir heute ein Minus von 70% bei den Treibhausgasen. Das ist eine ganz andere Nummer als das, was heute diskutiert wird und hat auch viel damit zu tun, dass aus meiner Sicht, das will ich gleich sagen, diese ganze Debatte doch sehr stark bestimmt wird von einem Framing. Das Framing heißt beispielsweise Paris, Pariser Abkommen. Ich meine, wenn man das Pariser Abkommen genau anguckt, dann wird man feststellen, dass das, was in Paris vorgelegt hat, eine, und selbst wenn es umgesetzt worden wäre, zu einer Erwärmung von 2,8 Grad geführt hätte. Und dabei muss man sehen, in Paris ist mit einer anderen Wahrscheinlichkeit gerechnet worden als früher, also als bei den vorausgegangenen Klimakonferenzen, würde ich deren Wahrscheinlichkeit Rechnung nehmen, wäre auch Paris 3,2 Grad. Und wir wissen, dass selbst das, was in Paris vorgelegen hat, als konkrete Planungen in vielen Ländern gar nicht umgesetzt wird. Also es hat auch viel mit Framing zu tun. Dazu gehört für mich auch der Begriff Klimaneutralität. Ich weiß nicht, was das ist. Wird damit gemeint, der Wert von 285 ppm Treibhausgaskonzentration umgerechnet auf CO2, also der vorindustrielle Wert? Oder wollen wir bei 420, also den Wert, den wir heute erreicht haben, stoppen? Oder was soll das überhaupt? Oder was heißt Treibhausgasneutralität? Heißt das, dass wir das, was wir hier bei uns nicht leisten, sozusagen als kompensatorische Maßnahmen den Entwicklungsländern aufladen, deren Spielraum dadurch massiv verengt wird? Also ich finde, dass die Klimadebatte auch sehr unkonkret und sehr schemenhaft geführt wird. Und das hat auch vieles mit der Geschichte zu tun. Darauf will ich kurz eingehen. Also die Debatte begann aus meiner Sicht 1979 mit der ersten WMO-Konferenz, der dann auch weitere folgten, bis es 1986 zur Gründung des IPCC kam. Übrigens mit keinem offiziellen Vertreter der Bundesregierung. Der Einzige, der dort anwesend war, war damals Hartmut Kassel, der alleine hinter dem Schild Federal Republic of Germany saß. Das zuständige Ministerium, das war das Verkehrsministerium, das ist nämlich für den Wetterdienst zuständig, hat diese Konferenz als unwichtig abgetan. Kassel hat daraufhin ja auch das Manifest geschrieben, Warnung vor einem Klimawandel, zusammen mit Heinloth von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und das führte dann zur Enquete-Kommission, und deshalb spreche ich das an, zu der Enquete-Kommission von 1987, die als erstes dann durchsetzte das Verbot von chemikalisch, also von FCKWs und Halonen zum Schutz der Ozonschicht. Und dann, wie gesagt, 1990 das weltweit erste Treibhausgas-Szenario, was konkret durchgerechnet war und das vor allem auf zwei Ansätzen aufbaute. Der erste Ansatz war die Schumpetersche Innovationsstrategie, also das, was er 1927 in den Konjunkturzyklen als Voraussetzung für gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen beschrieben hat. Und das zweite war die Energiewende von 82, die Energiewende 1 und die, von 80, die Energiewende 1 und die Energiewende 2 von 1982, auf deren Basis wir dann vor allem drei zentrale Ziele herausgestellt haben. Nämlich erstens eine Effizienzrevolution und zwar in einer Weise, dass die Steigerung der Energieproduktivität deutlich höher liegen muss als wirtschaftliches Wachstum. Zweitens erneuerbare Energien und drittens eine Suffizienzstrategie. Also ungefähr die vorgesehenen Reduktionen wurden ungefähr auf 15-18% auf Suffizienz zurückgeführt. Etwa 25-30% auf erneuerbare Energien und der Rest auf eine Effizienzrevolution. Das ist damals überall begrüßt worden. Der Bundestag hat sogar einstimmig angenommen, zumal also auch der einzige Streit, der in dieser Kommission war, der Streit um die Atomenergie nicht die hieß, dass man für Atomenergie war, sondern die Auseinandersetzung ging darum, ob man direkt innerhalb von 5 Jahren ausstieg oder ob man die auslaufen lassen sollte. Das war halb-halb, ist also letztendlich nicht entschieden worden, aber einstimmig entschieden wurde, dass die Atomenergie keinen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Damals war man auch sehr zurückhaltend mit der Bepreisung, unter anderem auch deshalb, weil man dies ja europäisch auch sehen muss und in Frankreich natürlich die Bepreisung als Unterstützung der Atomenergie sehr begrüßt wurde. Das Bild hat sich aber dann in den 90er Jahren dramatisch geändert. Die Belastung der deutschen Einheit, das Aufkommen der Klimaskeptiker, der Widerstand der Industrie und auch der Widerstand in der Politik selbst, so wurden groß, dass Töpfer höchstens halbherzig Klimaschutz betrieben hat. Und unter Merkel ab 94 ist es dann völlig weggebrochen. Man hat dann nochmal 2005 einen Ansatz versucht mit der Strategie der -40% von Gabriel. Aber auch das blieb folgenlos. Und ich sage das nur deshalb, weil man einfach sehen muss, wir haben dramatisch viel Zeit verloren. Wir haben heute einen Wert von 420 ppm in der Atmosphäre. Das heißt, wir sind schon kurz vor dem kritischen Wert von 430, also jenen Wert, wo wir 1,5 Grad zeitverzögert erreichen. Und das heißt natürlich, dass vieles, was wir in der öffentlichen Debatte machen, nichts anderes ist als im Grunde genommen eine Täuschung, dass das noch Klimaschutzpolitik sei, obwohl wir längst eigentlich die 1,5 Grad nicht mehr verhindern können. Ich sage das deshalb, weil heute wird die Debatte vor allem reduziert auf Aufstiegsfristen und auf den Ausbau der Erneuerbaren. Die beiden anderen Ansätze, also Effizienzrevolution und auch Suffizienz, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Zwar wird auch überall gesagt, natürlich muss das gerecht sein, also ausgeglichen werden, aber das ist erstens kompensatorisch gemeint und zweitens, also nicht strukturell, und zweitens weiß ich nicht, wie das gehen soll. Wenn also die Bepreisung eine hohe Lenkungswirkung haben soll, dann muss man beispielsweise bei Kohlendioxid mindestens bei 200 Euro die Tonne ansetzen. Wenn man das macht, um eine Lenkungswirkung zu erreichen, weiß ich nicht, wie das kompensiert werden soll. Und selbst wenn es kompensiert wird, dann frage ich, ob die Lenkungswirkung dann überhaupt noch vorhanden ist. Das bedeutet für mich, wir müssen die Klima- und Umweltpolitik zur Gesellschaftspolitik machen. Nur wenn wir über den Umbau der Gesellschaft reden, werden wir aus meiner Sicht wirklich vorankommen. Andernfalls nehmen die Polarisierungen zu. Und ich glaube nicht, dass das dem Thema gerecht wird. Denn es gibt ein entscheidendes Problem bei dem Klimaproblem, was bisher viel zu wenig diskutiert wird. Es ist ein globales Problem, aber es ist verbunden mit einer enormen zeitlichen, räumlichen und sozialen ungerechten Verteilung. Ich will nur zwei Beispiele nennen. 1% der Weltbevölkerung ist für etwa 15% der Treibhausgase verantwortlich. Und ein zweites Beispiel, Afrika mit etwa 18% der Weltbevölkerung ist für knapp 3% der Treibhausgase verantwortlich. Das heißt, die Hauptgefahr wird eher sein, dass der reiche Teil der Erde versucht, mit einer Art grünen Oase des Wohlstands sich gegen die unwirtliche Welt abzuschotten. Und zu Recht ist das Friedensproblem in dem Zusammenhang angesprochen worden. Wenn es uns nicht gelingt, sozusagen ein neues Modell von gesellschaftlicher Veränderung und vom Fortschritt hinzubekommen, dann wird die Klimapolitik zu einem Problem von Gruppen werden, die das entweder individualistisch machen oder in Konfrontation. Aber es wird nicht zu einer Transformationsstrategie im Sinne der sozial-ökologischen Gestaltung. Das heißt, ich plädiere sehr dafür, dass man das Klimathema zum Gegenstand macht einer neuen Emanzipationsdebatte des Menschen, also einer Befreiung, die nicht nur sozial, sondern sozial und ökologisch vorangetrieben wird. Also die sozial-ökologische Erneuerung und Befreiung des Menschen als Voraussetzung der Verantwortung für die Menschheit. Dann kommt da vieles dazu. Dann gehört es beispielsweise, dass wir über diese fragwürdige Leitlinie der europäischen Moderne, nämlich die Idee der Linearität, reden müssen, die natürlich auch viel mit den Naturwissenschaften zu tun hat. Also jenen Glauben, dass es eine Vorwärtsbewegung der Gesellschaft durch wirtschaftliches Wachstum und technischen Fortschritt gäbe. dann müssen wir darüber reden, wie beispielsweise Lohn- und Verteilungspolitik unter Klimagesichtspunkten aussehen muss. Es ist für mich völlig klar, dass wir zu Suffizienz kommen müssen. Aber die entscheidende Frage ist, wen wird denn diese Suffizienz vor allem treffen? Ist es die unteren Schichten, so wie es heute eher aussieht? Oder kommt das wirklich zu einer Umverteilung? Wir müssen aus meiner Sicht auch reden über die Verantwortung des Staates, über das Ordnungsrecht. Ich kann nicht verstehen, dass beispielsweise der Boden als ein endliches Gut in jedem Bereich, in jedem Nutzungsbereich einer öffentlichen Vorschrift unterliegt. Warum machen wir das nicht bei allen öffentlichen Gütern? Und das Klima gehört zweifellos dazu. Und wir müssen zweifellos auch mehr Demokratie wagen und das Allgemeinwohl stärken. Das heißt, ich plädiere, um es zusammenzufassen, dafür, dass wir über die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts neu nachdenken und auch da mit wirklich auch unbequemen, von mir aus, Positionen nach vorne gehen, aber dabei ins Zentrum stellen, die Chance der sozial-emanzipatorischen Befreiung des Menschen, indem er sozial und ökologisch Verantwortung übernehmen kann.
Ja, Michael, vielen Dank für deine einführenden Worte. Es ist genau, damit hast du genau das umrissen, wo wir ran müssen und wo auch die Klimakonferenz, diese ganze Diskussion, die offizielle, viel zu kurz greift. Ich möchte jetzt an der Stelle eigentlich nicht lange schon Diskussionen eintreten, sondern ich möchte jetzt den Vortrag von Ulrike Beisiegel aufrufen. Und zwar, es geht ja auch als erstes mal darum, wenn wir da uns so verändern müssen, so neue Ziele setzen, ganz anders rangehen wie gehabt, wer diskutiert überhaupt? Auch das wird ein bisschen bestimmen, was am Ende rauskommt. Und dazu begrüße ich Ulrike Beisiegel mit der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele mit Frauen in Führungspositionen. Frau Professor Dr. Beisiegel war Professorin und Direktorin des Instituts für Biochemie, Molekularbiologie des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf und von 2011 bis 2019 Präsidentin der Universität Göttingen. Von ihren vielfältigen Tätigkeiten für die Wissenschaft und ihre Institutionen kann ich nur ganz wenige erwähnen. Sie ist Senatorin der Max-Planck-Gesellschaft und Mitglied zahlreicher Hochschulbeiräte und sie war Sprecherin des Ombudsgremiums der Deutschen Forschungsgesellschaft. Für ihre Tätigkeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet. Erwähnen möchte ich die Ehrendoktorwürden der Universität Edinburgh sowie der Medizinischen Universität Umea in Schweden. Nebenbei, sie war auch von Anfang an den NATWIS immer sehr eng verbunden. Wenn jemand weiß, wie Frauen in Führungspositionen Nachhaltigkeitsziele umsetzen können, dann sie. Bitte, liebe Ulrike.
Ja, danke Sibylle. Ich kann natürlich vieles, was Herr Müller gesagt hat, auch unterstreichen. Will aber so ein paar konkrete Überlegungen sagen, und zwar auch genereller Art und dann auf die Frauen in Führungspositionen und deren Rolle in der ganzen Diskussion eingehen. Aber jetzt will ich versuchen, meine Perspektive darzustellen. Und was mir so aufgefallen ist beim Lesen vieler Papiere und was mir vor allen Dingen fehlt, wenn man sich die Papiere anguckt, wurde Paris genannt, aber auch die letzten Klimakonferenzen. Darauf will ich so ein bisschen eingehen. Ich komme aus der Medizin und manchmal denke ich mir, dass wir, wenn wir den Klimawandel diskutieren und das, was man tun kann, dass wir da vielleicht viel öfter mal daran denken sollten, was in der Medizin ein generelles Wissen ist, nämlich Vorbeugen ist besser als Heilen. Jetzt sind wir schon viel zu weit im Klimawandel, als dass wir da noch viel Prävention machen können. Trotzdem würde ich die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, die dort diskutieren, auch nochmal aufrufen und zu sagen, da, wo man noch präventiv was machen soll, sollte man es nicht hinten runterfallen lassen und sagen, ach, da ist noch Zeit, sondern da sollte man dann auch präventiv rangehen. Es gibt sicher nicht viele Stellen, aber einige, wo man das noch machen könnte. Das andere, was mich beeindruckt in der ganzen Diskussion, ist, dass um den Klimawandel zu stoppen, wir haben es eben schon gehört, reicht nicht nur dass die CO2-Produktion und dann noch nicht ausreichend, die CO2-Produktion zu reduzieren, sondern ich glaube, dass man, und nehme jetzt mal so als Themengruppe die Sustainable Development Goals, dass man die alle zusammen betrachten muss. Denn nur wenn man wirklich umfassend die sozioökologische, aber auch, würde ich sagen, ökonomische Transformation, denn wir können keine sozioökologische Transformation machen, wenn nicht sich die Wirtschaft ändert. Also insofern würde ich das noch dazu setzen. Und das wird also nur, wenn das umfassend angegangen wird, von allen Ebenen längerfristig erfolgreich sein. Und dazu braucht es natürlich auf der einen Seite die interdisziplinäre Forschung. Und viele Forschungsansätze sind auch noch viel zu disziplinär in diesem Bereich. Und dann die schnelle und klare politische Umsetzung. Und das Allerwichtigste, was wir alle noch lernen müssen, ist dann in einer einfachen und verständlichen Art und Weise die Kommunikation in die Gesellschaft. Das ist uns bei Corona nicht richtig gelungen. Und das ist hier noch viel, viel wichtiger, um von allen Seiten wirklich das Thema zu erfassen und vor allen Dingen die Menschen mitzunehmen. Der CO2-Handel selbst, da denke ich immer als Nicht-Ökonom, als Biochemikerin sind da ja vielleicht ganz naiv, dass da wird gedealt, wer was, wo und so. Aber eine Reduktion wird möglicherweise gar nicht erreicht. Und das haben wir ja qualifizierterer Munde eben schon gehört. Was ich also sagen will mit diesen einleitenden Worten, ganz selten beobachtet man wirklich eine Vernetzung dieser ganzen verschiedenen Maßnahmen und die Diskussion des Gesamtzusammenhangs. Wenn man zum Beispiel mal schaut, große Projekte, also ich bin im Forschungszentrum Jülich da, auch im Aufsichtsrat und höre die Diskussion zu der Bioökonomie-Region, dann erzählen mir die Wissenschaftler, dass die Ministerien, also Wirtschaft, Umwelt, Wissenschaft, nicht zusammen, sondern gegeneinander arbeiten. Das hilft nicht, weder auf deutscher Ebene noch international. Wenn ich eben genannt habe, die sozioökologische und ökonomische Transformation, dann will ich jetzt als wichtigste Bereiche, es gibt andere wichtige, aber als die mir jetzt wichtigsten Bereiche, eigentlich vier Punkte nennen. Das eine ist die Friedenssicherung. Da fehlt mir immer der Bezug, dass in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion auch die Friedenssicherung, also die Diskussion über Sicherheitspolitik, mit einbezogen wird. Und das halte ich für extrem wichtig, denn wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen, dann werden natürlich die Trockenheiten und alles, was als Folgen da ist, auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schulterschluss beziehungsweise intellektuelle Zusammenlegung dieser beiden Themen, die ich leider nicht oft genug finde. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Der zweite Punkt wäre der Energiewandel. Ich sage da gleich ein paar Worte zu. Dann halte ich für extrem wichtig, was vielleicht jetzt in dem Maße noch nicht angesprochen worden, die Idee von One Health, also das Trilemma Ernährung, Umwelt, Gesundheit. Und was ich auch für essentiell halte, ist eben Cradle to Cradle. Das heißt, dass wirklich eine nachhaltige Wirtschaft stattfindet und alle Materialien auch wiederverwendet werden können. Vielleicht kurz zur Energie. Wenn man mit den Wissenschaftlern aus dem Wissenschaftssystem spricht, dann heißt es ja, wir haben technische Innovationen und das können wir die erneuerbaren Energien natürlich vielleicht noch besser machen und vor allen Dingen eine höhere Energieeffizienz. Das ist sicher beides extrem wichtig. Ich denke aber für uns, und jetzt meine ich uns im Sinne des europäischen Raums oder der westlichen Welt, also ich meine nicht die Länder, die noch nicht den gleichen Standard haben als wie wir, und ich rede jetzt vom Standard für den Energieverbrauch. Für uns ist es eben wichtig, auch ganz klar und offen zu sagen, es muss auch eine Reduktion des Energieverbrauchs geben. Das machen die Politiker ja nicht so gerne. Es wird immer so ein bisschen umgangen. Und ich halte es aber für extrem wichtig, weil wenn wir sehen, was für die Digitalisierung, wie hoch der Energieverbrauch ist, den wir da in Zukunft und dann natürlich KI, dann müssen wir auch überlegen, wo wir Energie einsparen können. Und da fällt mir die Reduktion der Lichtverschmutzung ein, die Wärmeverschwendung, Mobilitätskonzepte. Vielleicht können wir auch mal wieder ein bisschen humane Energie benutzen. Das heißt, wir könnten dann mal die Treppe gehen statt der Rolltreppe. Also es gibt sicher Bereiche, wo man unbedingt Energieverbrauch reduzieren könnte. Ich habe jetzt wirklich nur plakative genannt, aber das ist eine Überlegung, ohne die wir, glaube ich, nur mit erneuerbarer Energie und höherer Energieeffizienz nicht auskommen werden. Das halte ich also für eine sehr wichtige, von den Politikern immer als negativ gesehene Botschaft sozusagen. Sie ist aber gar nicht negativ, weil sie nämlich unserer Gesundheit auch absolut zuträglich ist. Und kommen damit dann auch zu dem Punkt One Health. Der Mensch ist eben ein Teil der Natur. Und es wäre schön, wenn wir uns auch so verhalten. Und die Gesundheit des Menschen und die der Umwelt, die gehört zusammen. Das eben angesprochene Trilemma Ernährung, Umwelt und Gesundheit ist sehr, sehr ernst zu nehmen und sehr wichtig für uns alle. Dazu gehören nämlich auch Themen wie die Landnutzung. Das heißt natürlich Tierhaltung und Fleischessen gegenüber Pflanzennutzung. Dazu gehört dann die Biodiversität, die ganz entscheidend ist. Dazu gehören aber auch die Emissionen, also die sogenannte Greenhouse-Gas. Es gibt Artikel, wissenschaftliche Artikel, die sagen, dass 2050 80% des Greenhouse-Gases aus der Produktion von Nahrungsmitteln und Rodung von Wäldern kommen soll. Und was heißt das für die Gesundheit von uns? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch degenerative chronische Erkrankungen sind die entscheidenden, neben natürlich Epidemien, wie wir sie gerade hatten, Gesundheitsrisiken unserer Gesellschaft. Und die kommen genau daher, dass wir eben zu viel Fleisch essen, dass wir uns zu wenig bewegen. Und das wäre also, wenn man so neudeutsch sagt, eine Win-Win-Situation und auch gar kein Nachteil für die Menschen, wenn sie sich diesem Trilemma zuwenden würden und sehen, dass sowohl Umwelt als auch Mensch in Zukunft gesünder leben können. Mir ist natürlich klar, dass das ein Komplex ist, der nicht lösbar ist, nur von oben. Auch wenn die Politiker sich da mal diesem Gesamtthema nähern würden, sondern dass es nur geht, wenn wir alle, das hat Sibylle eben schon mal gesagt, auch mitmachen und Verhaltensänderungen an den Tag legen. Ich glaube, was ganz wichtig ist für uns, die wir uns um die Nachhaltigkeitsthemen kümmern, dass wir diese Botschaft positiv geben. Das heißt Gesundheit. Also nicht nur wir verzichten auf irgendwas, sondern wir kümmern uns um die Gesundheit von den Menschen und der Umwelt. Das würde ich mir wünschen, dass wir dahin kommen, dass A, dieses gesamte Thema als komplex betrachtet wird, auch in den Diskussionen der Tagungen dort. Und zum anderen, dass wir versuchen, die Botschaften so positiv zu formulieren, wie sie eigentlich sind und auch so einfach und klar, dass mehr Menschen als im Moment mitkommen mit uns. Cradle to Cradle, habe ich gesagt, also die konsequente Produktion von wiederverwendbaren Materialien. Ja, wir reden ja in der Forschung immer viel von Innovation, dann lasst uns doch die Innovation mal in diese Richtung machen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, die Umstellung der Wirtschaft auf wiederverwendbare Materialien. Da läuft jetzt auch schon relativ viel, muss man sagen, aber wir sind natürlich lange nicht am Ziel. Auch das sind Themen, die, finde ich, unbedingt in den Konferenzen aufgegriffen werden müssen. Und natürlich, und das ist was, was heute nicht mehr so in Mode ist, als ich anfing in der Friedensbewegung und in der ganzen Diskussion, ging es noch um Technikfolgeabschätzung. Der Begriff ist heute fast verloren gegangen, aber ich halte es für extrem wichtig, dass wenn neue wiederverwendbare Materialien als innovative Maßnahmen kreiert werden, dass man sich schon im Vorfeld Gedanken macht, sind sie wirklich wiederverwendbar, was passiert? Und dann ist auch die Frage, wenn ich jetzt sage, ich mache Baustoffe aus Mais, ist das denn sinnvoll, dass wir noch mehr Mais anbauen? Also solche Fragen im Sinne der Technikfolgeabschätzung, also auch, ist es denn landnutzungsmäßig sinnvoll? All diese Fragen müssen wir uns, glaube ich, stellen und die sollten wir auch der Politik stellen, wenn dort Entscheidungen gefällt werden. Das heißt, der entscheidende Faktor sind die Ressourcenfragen. Und eine Konsumeinschränkung ist für uns dann in Bezug auf alle Ressourcen sicher uns jetzt wieder hier bei uns notwendig. Warum hat Sibylle die Frauenfrage angesprochen? Es hat im März diesen Jahres die UN-Kommission zum Status der Frauen getagt und sie haben in einer für mich beeindruckenden Weise nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig die gleichberechtigte Einbindung von Frauen in Führungspositionen, also als Entscheiderinnen oder besser gesagt Mitentscheiderinnen, hochrelevant ist, um all diese Fragen voranzutreiben. Die Friedenssicherung. Es gibt Berichte über Verhandlungen, wo dann die wenigen Frauen, die überhaupt mitverhandelt sind, einen ganz anderen Verhandlungsstil haben. Also es geht hier nicht um Frauen, um der Frauen willen oder der Gleichstellung willen, sondern inhaltlich. Und die Eliminierung von Gewalt in der Gesellschaft. Nachhaltige Entwicklung. Dieses gesamtgesellschaftliche Blick oder Perspektive, die Frauen anders haben als Männer. Also auch für den Klimawandel. Eine inklusive Gesellschaft, auch da spielen Frauen mit ihrer Perspektive eine ganz wichtige Rolle. Und natürlich, wenn man nachhaltige ökologische Änderungen will, wenn man ökonomisches Wachstum in vernünftiger Form, also nicht unbedingt Wachstum, aber ökonomisches Handeln, würde ich lieber sagen, und Armutsbekämpfung anspricht, dann sind Frauen dort mit ihrer anderen Perspektive, da gibt es viele Beispiele vor, ne, wenn man den Frauen in Indien Geld gibt und so weiter, also will ich jetzt nicht alle aufzählen, wäre es extrem wichtig, die Diversität, die unterschiedlichen Perspektiven zu nutzen und das Abschlusspapier dieser Tagung macht sehr deutlich, dass die Integration der weiblichen Perspektive und auch des weiblichen Handelns in allen Entscheidungsprozessen notwendig ist zur Umsetzung der Sustainable Development Goals und der eben genannten anderen Fragen. Und dort werden dann auch Maßnahmen vorgeschlagen, die sind uns jetzt nicht unbekannt, aber Gesetzesänderungen, um gleichberechtigte Teilnahme von Frauen in all diesen Entscheidungsprozessen zu erreichen. Und es wird da von innovativen Maßnahmen gesprochen, um die Teilhabe von Frauen wirklich zu fördern. Und zwar nicht nur so aufgeschrieben, Papier ist ja geduldig, sondern mit Deadlines und mit Zielen und auch mit Quoten. Und eine dritte Forderung, die da genannt wird, sind eben, dass die politischen Parteien einfach auch mehr Frauen aufstellen müssen, um in diese Entscheidungsebenen zu kommen. Und ich denke, wenn alle diese Punkte systematisch zusammen gedacht werden, zusammen diskutiert werden und dass sie auch in Angriff genommen werden zusammen, dann gibt es also substanzielle Verhaltensänderungen und wir kriegen vielleicht die Menschen dazu, mit uns aktiv zu sein. Für den Einzelnen heißt es, so habe ich es ja eben schon mal gesagt, ja gar nicht unbedingt ein Verzicht, sondern ein Qualitätsgewinn. Und manchmal ist ja weniger mehr für den Einzelnen. Und wenn wir diesen Bewusstseinswandel hinkriegen würden, gleichzeitig mit Aktivitäten der Politik, der großen europäischen und internationalen Politik, denke ich, haben wir eine Chance, unsere Welt für den Menschen zu erhalten. Vielen Dank.
Ja. Danke, Ulrike, für deine umfassende Schau, auch was alles gemacht werden muss und dann auch die Begründung, warum es ohne die Frauen nicht geht. Ich hatte eingangs gesagt, das Verhandlungsteam aus Männern von der britischen Regierung hat keinen Durchbruch erzeugen können. Das ist eine Bestätigung dafür, dass man eben gerade diese inklusivere Art von gemischten Teams, es geht ja nicht, dass die Frauen die Herrschaft übernehmen sollen, sondern von gemischten Teams, die eine große Breite und eine viel höhere Akzeptanz der Gesamtbevölkerung erzielen können, erreichen muss. Es ist ja so, dass man schon Regeln setzen muss, aber diese Regeln werden nur akzeptiert werden, wenn sie wirklich alles bedenken. Und das wird auch eins der großen Probleme sein, wenn jetzt die Klimakonferenz in Glasgow stattfindet. Das Papier, das du genannt hast, hatten wir im Vorfeld schon besprochen, das wird dann auch über Pascal erhältlich sein. Also wer sich dafür noch weiter interessiert. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben an Joachim Spangenberg. Es klang schon an in den Beiträgen von Michael Müller und Ulrike Beisiegel, dass wir zwar mit einer Klimakrise konfrontiert sind, dass wir das aber nicht isoliert und technisch lösen können, sondern wir müssen uns mit der dahinterliegenden Zivilisationskrise befassen. Das ist das Thema von Joachim Spangenberg, nicht Klimakrise, sondern Zivilisationskrise. Nur neues Denken löst alte Probleme. Dr. Joachim Spangenberg ist Biologe, Ökologe und Ökonom, ehrenamtlich beim BUND engagiert als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats und Mitglied des Bundesvorstands. Er ist Mitglied im Scientific Committee der Europäischen Umweltagentur EEA. Nach Tätigkeiten beim Institut für Europäische Umweltpolitik, dem Wuppertal-Institut und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist er heute stellvertretender Vorsitzender des Sustainable Europe Research Institute Germany im internationalen Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility aktiv sowie im Steering Committee of the Global Ecosystem Services Partnership, ESP. Er ist auch Mitherausgeber mehrerer Fachzeitschriften im Bereich Nachhaltigkeit. Mit seiner jahrzehntelangen Expertise in Umwelt- und Klimafragen sowie der Diskussion um Nachhaltigkeit bin ich jetzt sehr gespannt auf seinen Vortrag, was das neue Denken ist und wie es uns weiterbringen kann. Bitte, lieber Joachim.
Ja, danke schön. Vielleicht ein Wort, bevor wir mit der Präsentation anfangen. Natürlich stimme ich vielem zu, was vorher gesagt worden ist. Michael Müller hat eben die erste Enquete-Kommission angesprochen, 1987 bis 90. Zu dem Zeitpunkt war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Michael Müller. Die Welt ist also eine kleine, wie man hier sieht. Was mich im Augenblick umtreibt, ist die Tatsache, dass die Zeit, die wir verschwendet haben, dazu geführt hat, dass wir unter einem immensen Druck stehen, die Kurve noch zu kriegen. Und es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Entscheidungsträger bereit sind, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen habe ich in meiner Präsentation eine Mischung mit zwei Sachen drin, nämlich das eine, die langfristigen oder längerfristigen Überlegungen, wie Wandel denn sein müsste, aber auf der anderen Seite auch einige Vorschläge für sehr kurzfristige und sofort umzusetzende Maßnahmen. Denn wir können heute nicht warten, bis das Umdenken stattgefunden hat und dann langsam schrittweise in eine bessere Zukunft hinübergleiten. Die wird es dann nicht mehr geben. Nur als Hinweis, der Homo erectus hat 10-mal so lange auf der Erde gelebt wie der Homo sapiens und die Dinosaurier 10-mal so lange wie der Homo erectus. Und das sind alles fehlgeschlagene Experimente der Evolution. Also wir stehen noch vor einer gewissen Herausforderung. Ich habe ein paar Anforderungen, weil das war meine Hausaufgabe, die Sie mir gegeben haben, an den Klimagipfel in Glasgow formuliert. Und zwar jeweils eine Forderung, eine Begründung und zu jeder dieser Begründungen auch dann aktuelle wissenschaftliche Literatur, wo man nachlesen kann, aus welcher Sicht sich das ergibt. Ich habe die Klimadiskussion auch deswegen so ein bisschen verfolgt, weil ich vor Jahren bei dem IPCC-Bericht als einer der Review Authors dabei war, der damals den Friedensnobelpreis bekommen hat, worauf wir alle ganz stolz sind. Das, was aber letztlich für die Klimapolitik nicht zu einem entscheidenden Durchbruch geführt hat. Erstes Ziel wäre nicht die Zielmarke von Paris, die heißt unter 2 Grad, möglichst nah an 1,5, beizubehalten, sondern sich auf maximal 1,5 Grad Erderwärmung festzulegen. Und zwar deswegen, weil inzwischen bekannt ist, dass zwischen 1,5 und 2 Grad die Gefahr von Tipping Points und sogar Tipping Cascades deutlich zunehmen kann. Nächstes bitte. Zweitens, die ganzen Modelle, die auf das Jahr 2100 zielen, in die Tonne kloppen. Denn diese Modelle gehen davon aus, dass man bis in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nach einem Overshoot, also einer Erwärmung von über 1,5 Grad, durch Maßnahmen der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre wieder eine herbeiführen könnte. Und alles wäre gut, wenn wir im Jahre 2100 bei 1,5 Grad angekommen sind. Das ist völliger Unfug, weil ökologische, soziale und ökonomische Systeme sind komplex und sie kehren nicht, fangen noch bei dem vorigen. Diese Systeme sind also komplex und kehren nicht in den Status quo ante zurück, wie es die mechanistischen Modelle annehmen, mit denen da gerechnet wird. Es handelt sich im Gegenteil um zwei gegenläufige und sich verstärkende. Es handelt sich also um zwei gegenläufige Temperaturentwicklungen dabei. Und wenn Sie irgendwas darüber schon gelesen haben, wie sehr wir mit Insektenverlust und anderen Verlusten an biologischer Vielfalt zu kämpfen haben, wie es auch Tipping Points in sozialen Systemen gibt, dann ist eine Entwicklung, wo erst die überleben, die sich am Wärmer angepasst haben, um anschließend in eine Abkühlungsphase einzutreten, ein doppelter Tiefschlag, also deutlich das Gegenteil von dem, was angedacht und angezielt worden war, nämlich eine Begrenzung der Belastung der Biosphäre. Insofern ist dieser Vorwärts-Rückwärts-Approach nur in mechanistischen Modellen, nicht aber in der Realität machbar. Dritte Forderung wäre, dass Geoengineering und Nature-Based Solutions keine Lösung der Klimakrise sind. Sie sind zum Teil unwirksam, zum Teil gefährlich oder zum Teil erst sehr spät wirksam. Und deswegen sind insbesondere Geoengineering-Experimente international zu verbieten, weil sie nicht kalkulierbare Risiken für die Biosphäre insgesamt hervorbringen. Nature-Based Solutions sind jedoch für die Klimaanpassung unverzichtbar an den Klimawandel, den wir ja sowieso schon programmiert haben. Sie sind aber keine Lösung für die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, weil es eben nicht rechtzeitig zu einer großmaßstäblichen klimawirksamen Entlastung der Atmosphäre kommen wird. Das würde erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts passieren. Vierter Punkt wäre der Anforderung an den Klimagipfel, dass die Bioökonomie, nämlich der Ersatz fossiler Rohstoffe durch Biomasse, keine Lösung ist. Der Bedarf dafür, Bioökonomie, nämlich der Ersatz fossiler Rohstoffe durch Biomasse, ist keine Lösung, weil allein die Menge an notwendigen Biomasse für diesen Zweck die verfügbare Biomasse mehr um Faktor 10 übersteigt. Substitutionsstrategien sind in manchen Nischen möglich, aber als allgemeine Strategie nicht empfehlenswert, nicht wirksam. Das heißt, was Ulrike eben angesprochen hat, Dinge wie Mais als Grundlage für Chemieprodukte, ist etwas, was voraussetzen würde, dass wir die Produktion aus fossilbasierten Rohstoffen um 90% reduzieren und dann noch die gesamte verfügbare weltweite Biomasse für diese Zwecke einsetzen. Das ist weder im Energiebereich noch im Chemiebereich in sinnvoller Weise machbar. Nächste bitte. Die Idee der Großchemie, aus Öl Plastikmüll zu machen, die Großchemie macht aus Öl Plastikmüll. Die Idee, aus Plastikmüll wieder Öl zu machen, verkennt grundlegende Regeln der Thermodynamik. Denn sämtliche Prozesse, wo wir Stoffe in Abfall verwandelt haben und sind energieaufwendig, wenn wir aus diesen wieder Rohstoffe zurückgewinnen wollen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen vorliegen, die zu einer Verdoppelung und Verdreifachung des Gesamtenergieverbrauchs führen würden, wenn wir diese Vorschläge umsetzen würden. Und das, was Michael Müller eben ausgeführt hat, dass eben die Effizienz deutlich gesteigert werden kann, aber ohne die Suffizienz eine Lösung der Probleme nicht möglich ist, sollte dann ganz klar auch benannt werden. Nächste bitte. Wenn man weiß, dass ein Großteil des Energieverbrauchs aus der Förderung und Umwandlung von Ressourcen resultiert, dann ist es klar, dass die Mehrheit des Endenergieverbrauchs nicht reduziert werden kann, wenn wir nicht den Ressourcenkonsum insgesamt reduzieren. Da der Ressourcenkonsum und seine Umwandlung auch 80% des Biodiversitätsverlustes ausmachen, ist das ein wesentlicher Hebel, an dem wir ansetzen könnten und müssten, wenn wir wirklich Klima- und Biodiversitätsschutz gleichzeitig voranbringen wollen. Die Materialisierung ist also eine Verschlankung der physischen Ökonomie, weniger Tonnen Stoffdurchsatz durch unsere Volkswirtschaften. Gleichzeitig ist das eine Forderung im Wesentlichen an die wohlhabenden Länder, die seit Rio 1992 permanent den Staaten des Südens Unterstützung bei der Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft versprochen haben und diese Versprechen in der Vergangenheit kein einziges Mal vollständig eingehalten haben. Wenn das im Augenblick wieder so läuft, und es sieht so aus, dann ist nicht davon auszugehen, dass selbst in den Ländern, die es wollen, die Möglichkeit besteht, solche Umstellungen vorzunehmen. Und es ist erschreckend zu sehen, dass da zum Beispiel die Volksrepublik China wesentlich bessere und umfangreiche Kredit- und Transferprogramme hat als viele westliche Industrienationen. Nächste bitte. Das ist nur zur Illustration, wie weit der Bergbau, der eben unsere Ressourcenverfügbarkeit herstellt, die Landschaften zerstört. Heute war in der Zeitung zu lesen, dass ein Beratungsgremium der Bundesregierung festgehalten hat, dass wir für bestimmte Rohstoffe im Jahre 2050 nach deren Projektion ungefähr 20 Mal so viel an Bedarf hätten, wie an Produktion verfügbar ist. Interessanterweise ist die Schlussfolgerung nicht, dass man dann gucken muss, ob die Bedarfsprognosen, die damit verbundenen Wachstumsprognosen, nicht einfach der physikalischen Basis entbehren und als Unfug abgehakt werden sollten, sondern es wird so getan, dass wenn die Nachfrage hoch genug sei, dann würde schon irgendwo was gefunden. Das geht auf das ökonomische Denken zurück, nachdem in ökonomischen Modellen die Nachfrage dafür sorgt, wenn sie hoch genug ist, dass der Preis steigt und mit steigendem Preis auch immer hinreichendes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Das ist immer der Fall. Das ist ein Grundgesetz der Ökonomie. Und das Problem ist, dass die Natur nie Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Deswegen kennt sie diese Regeln nicht und hält sich an die physikalischen Regeln. Und das heißt eben, was nicht verfügbar ist, ist nicht verfügbar. Und das ist für Ökonomen sehr schwer einzusehen. Weil das so ist, dass eine Klimarahmenkonvention und eine Klimakonferenz nur bestimmte Themen abdecken können, gibt es Themen, die wesentlich weiter gestrickt sind und die man ebenfalls ansprechen muss, wenn man die Probleme lösen will. Michael Müller hat da schon einiges zu gesagt und Ulrike Beisigel auch. Ein wesentlicher Punkt ist, dass ständiges Wirtschaftswachstum mit gerechtem Klimaschutz unvereinbar ist. Das, was wir heutzutage haben, setzt voraus, oder die Annahme, die wir heute haben, dass wir mit grünem Wachstum die Natur und die Wirtschaft fördern könnten, setzt voraus, dass man eine Entkopplung von Ressourcenverbrauch, Umweltbelastung und Wirtschaftsgröße hinkriegen würde. Es gibt inzwischen hunderte von Literaturquellen, die aufzeigen, dass das eine Illusion ist, dass das nicht funktioniert hat und dass es aller Voraussicht nach unter den gegebenen Umständen in Zukunft auch nicht funktionieren kann. Trotzdem ist das Grundlage der Parteiprogramme aller Parteien. Das sind Lügengeschichten, die von allen Parteien kollektiv erzählt werden. Und insofern sind die Wahlprogramme aller Parteien in Deutschland weder ehrlich noch zukunftsfähig. Nächstes bitte. Seit 50 Jahren versprochen, Green Growth. Es fehlt der Mut zur Wahrheit. Wenn man das anschaut, sieht man eines der Probleme, das wir haben, dass nämlich die Stoffströme, die pro Tonne Produkt gefördert werden, immer größer werden. Das heißt, wir haben die reichsten Bodenschätze bereits ausgeplündert. Wir gehen jetzt an die dran, die etwas weniger Mineral- oder Metallgehalt haben und haben dadurch gleichzeitig mehr Abraum und ähnliche Zusatzstoffströme zu bewältigen. Was heißt, dass wir gleichzeitig eine steigende Nachfrage haben und ein steigendes Abfallaufkommen pro Tonne, was zusammen dazu führt, dass die Belastung sowohl der Atmosphäre und des Klimas wie der Biodiversität durch die Ressourcennutzung überproportional ansteigt. Weiter bitte. Vielleicht noch eine Fußnote dazu. Es wird von interessierter Seite immer gesagt, dass das Ganze sehr stark mit dem Wachsen der Weltbevölkerung zusammenhängen würde. Nach den Prognosen, die wir haben, sind bis heute bereits rund 80% der Leute, die 2050 leben werden, geboren. Das heißt, anzahlmäßig. Das heißt, der Zuwachs wird sich weniger als ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen. Die Prognosen des Wirtschaftswachstums sagen aber, dass sich der Konsum weltweit bis 2050 mindestens verdreifachen würde. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle ansetzen will, wo dann die Entwicklung in die völlig falsche Richtung geht, dann ist nicht 25% Zuwachs, sondern 300% Zuwachs der Punkt, an dem man ansetzen muss. Deswegen sind auch kurzfristige Maßnahmen notwendig. Ein Ende der Subventionen für fossile Ressourcen, Schlupflöcher und Steueroasen müssen geschlossen werden. Ökosteuern sind wirksam, aber nur dann, wenn sie sehr schnell, sehr stark ansteigen. Michael Müller nannte 200 Euro pro Tonne. Und dann auf diesem Niveau verbleiben. Und das müsste innerhalb der nächsten 5 Jahre passieren. Weil sonst werden sie nach dem alten Denken langsam allmählich einführen, erst zu einem Zeitpunkt wirksam werden, wenn es für die konsequente Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels bereits deutlich zu spät ist. Nächstes bitte. Die Wirksamkeit aller ökonomischen Maßnahmen wird auch dadurch unterminiert, dass wir immer noch massive Subventionen haben. Und Sie sehen umweltschädliche Subventionen aus einer Studie des Umweltbundesamtes. Und ein ganz erheblicher Teil für Flugverkehr, Dieselkraftstoff, Fahrten zur Arbeit, Pkw-Nutzung und so weiter sind alles direkte und indirekte Subventionen für die Nutzung fossiler Energien. Man kann kaum erwarten, dass man mit intelligenten Maßnahmen versuchen kann, den Verbrauch fossiler Energien konsequent zu reduzieren, wenn man gleichzeitig Milliarden da reinsteckt, diesen Verbrauch eben in der Höhe zu halten. Nächstes bitte. Ich hatte eben Steueroasen angesprochen. Man mag sich fragen, was haben Steueroasen mit Klima und biologischer Vielfalt zu tun? Wenn man weiß, dass 70% der Schiffe, die an illegalen Fischereioperationen teilgenommen haben, in Steueroasen registriert sind und ebenfalls 70% der internationalen Investitionen in Soja- und Rinderfarmen im Amazonasgebiet, die nicht nur die Tropenwaldvernichtung, sondern damit auch den Klimawandel vorantreiben, durch Steueroasen gelaufen sind, dann wird der Zusammenhang deutlich. Die wichtigsten Steueroasen sind nicht irgendwie Bermudas, sondern das sind einige US-Bundesstaaten, die da überhaupt keine Kontrollen mehr machen und die sich auch im Wettbewerb befinden gegeneinander, wer denn als Steueroase der wirksamste ist. Dazu eine Reihe britischer Territorien sowie die EU-Staaten, Niederlande, Luxemburg, Irland, Belgien und die Schweiz. Schärfere Kontrollen durch Datenaustausch hat auch Herr Bundesminister Scholz blockiert. Das ist nochmal ein Beispiel für die Steueroasen. Sie sehen, dass die internationale Liste, das ist unten rechts die Grafik, all die aufzählt, die im Süden liegen, wohingegen die europäischen Staaten und die US-Bundesstaaten ganz schüchtern nicht genannt werden. Das ist genau die Selbstverteidigung, dass man schwarze Listen aufstellt, sich selbst aber völlig davon frei macht, eben konsequente Maßnahmen zu ergreifen. Und die Grafik darüber zeigt an, wer in diesen Steueroasen sein Geld vermehrt. Und Sie sehen, dass wir alle von Firmen auf diese Weise geschöpft werden, denen wir im Laufe des Jahres vergleichsweise viel Geld zahlen. Nächstes bitte. Ein dritter Punkt über Glasgow hinaus. Die tiefgreifende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet zum Beispiel eine Begrenzung des Ressourcenverbrauchs. Das habe ich eben begründet. Wenn wir zum Beispiel eine Obergrenze des Ressourcenverbrauchs für jedes Land einführen würden, die im Rahmen der internationalen Fairness dazu da berechnet würde, auf der Basis der Anzahl der Einwohner, dann müssten Länder wie Deutschland ihren Ressourcenverbrauch drastisch senken. Ein gesenkter Ressourcenverbrauch kann aber einerseits erreicht werden, indem wenige alles konsumieren und die meisten so gut wie nichts, oder indem man entsprechend die Konsummöglichkeiten verteilt. Das heißt, die Frage von Ressourcenbegrenzung, die Frage überhaupt von ökologischer Begrenzung, Leben innerhalb der planetaren Grenzen oder unseres Umweltraums, bringt sofort und unvermeidlich die Frage einer gerechten Verteilung auf die Tagesordnung. Das ist nicht nur deswegen notwendig, weil ohne eine gerechte Verteilungspolitik wird es keine Akzeptanz für Umbau geben. Es ist auch deswegen notwendig, weil es die direkte Konsequenz der Frage ist, wenn ich begrenze, wer kriegt dann was? Das erfordert wiederum einen Wandel des Institutionensystems, denn darauf ist unser System nicht eingerichtet, einschließlich der informellen Wertesysteme, Haltung und Ideologie. Nächstes bitte. Einige Beispiele sind, hier ist eines, das Wachstumsparadigma. Ich habe eben gesagt, alle Parteien setzen auf grünes Wachstum. Wissenschaft zeigt, dass dies eine Illusion ist, die nicht funktionieren kann. Deswegen empfehle ich die Weisheit der Dakota-Indianer, wenn du feststellst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Man sollte einfach den Mut zur Wahrheit finden, der zurzeit nicht vorhanden ist. Nächstes bitte. Ein weiteres Problem ist die Technologiegläubigkeit. Die gesamten IPCC-Szenarien zielen darauf ab, durch technische Maßnahmen Änderungen zu erreichen, wobei die Instrumente, die diskutiert werden, ausschließlich ökonomische Instrumente sind. Dieses ist ein Foto eines Dampfflugs. Das war die modernste Hightech um die vorletzte Jahrhundertwende und wurde vom deutschen Kaiser mit großer Freude den deutschen Kolonialsiedlern in Namibia spendiert, um deutsche Hightech weltweit sichtbar zu machen. Die Strategie ist nach wie vor populär. Das Problem war bloß, dass die festgestellt haben, dass diese Maschine an einem Tag so viel Wasser verbraucht, wie sie im halben Jahr zur Verfügung haben. Deswegen haben sie dann direkt ein kleines Podest gebraucht, haben ein Schild dran gemacht, danke lieber Kaiser, und haben das Ding nie wieder angepackt. Das heißt, Technologiegläubigkeit ist eine uralte Obsession in Deutschland, ist aber eine, die zu Problemen führt, wenn wir mit Knappheiten der Ressourcen konfrontiert sind. Nächstes bitte. Fazit, Technologie allgemein bietet allein keine Lösung. Wir brauchen soziale Innovationen mindestens ebenso wie technische Innovationen. Wir haben unsere Meere inzwischen so vollgestellt, dass es kaum noch möglich ist, dass die weitere Zuwachs da unbegrenzt sein könnte. Der Ausbau der Atomenergie, der manchmal propagiert wird, käme nicht nur zu spät, sondern wäre mit Proliferationsrisiken verbunden, etc. etc. Interessanterweise ist dieses Bild, das oben das Kraftwerk und unten die Bombe zeigt, aus einer Werbeschrift, eine französische. Interessant, welche Assoziationen da positiv verbunden sind. Nächstes bitte. Was wir also brauchen, ist ein Kurswechsel. Wir brauchen nicht nur kleinere Kurskorrekturen, sondern wir sehen hier, dass der gegenwärtige Trend eben in die falsche Richtung geht. Wir brauchen eine Trendumkehr. Das heißt, ein Kurswechsel ist wesentlich umfassender als das, was wir heutzutage als Kursmodifikation diskutieren. Dabei sollte die Diskussion nicht darüber gehen, sondern sie sollte darum gehen, was sind die Wege zu einem Nachhaltigkeitsziel, das eben einen massiven Kurswechsel beinhaltet. Diese grünen Pfeile zeigen, dass es nicht nur einen Weg gibt, sondern das ist der Bereich, wo die demokratische Auseinandersetzung um den besten Weg stattfinden kann, nur über das Ziel. Sollten wir uns einig sein, wir sollten dabei deutlich machen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse relevante Erkenntnisse sind und sollten diejenigen, die versuchen, über Alternative Truths und Alternative Realities die gemeinsame Basis des Diskurses zu unterminieren, indem sie die Wissenschaft als Ganze durch Glaubenssätze ersetzen wollen, gemeinsam strikt zurückweisen. Nächstes bitte. Wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir das umkehren, was wir seit den 50er bis 60er Jahren erlebt haben, was man auch als The Great Acceleration bezeichnet. Das heißt, Sie sehen, dass in allen möglichen sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereichen eine massive Beschleunigung zu erheblichen Teilen exponentiell eingesetzt hat, die zu einer Belastung geführt hat, die im Augenblick schon zu kritischen Situationen führt. Und zwar sowohl sozial wie ökologisch wie auch gesundheitlich. Es kann also nicht nur darum gehen, dass wir das gegenwärtige Belastungsniveau beibehalten, denn dieses ist schon gefährlich, sondern wir müssen runter mit den entsprechenden Belastungen. Die Frage ist, wie ist das machbar? Ist das glaubwürdig? Wer verspricht das? Ein weiter bitte. Damit komme ich jetzt auch ein wenig zum Ende. Die Grafik stammt aus dem Umweltzustandsbericht der Europäischen Umweltagentur und zeigt, dass sofort wirksame kleine Verbesserungen zwar sehr schön vorzeigbar sind, aber uns letztlich nicht aus der kritischen Zone herausführen. Das Gleiche gilt für kleinere Systemmodifikationen, die etwas verzögert ansetzen, die durchaus ihre Wirkungen haben können, aber letztlich in der Systemlogik verbleiben und deswegen uns nicht helfen, der nicht nachhaltigen Entwicklung zu entkommen. Was wir brauchen, das ist die blaue Kurve, sind Systeminnovationen, also ein Systemumbau, eine neue Systemlogik, die zum Beispiel von Grenzen ausgeht, die Bedürfnisse nicht über Geld definiert, die die Frage, was ist Bedarf, nach menschlichen Maßstäben und nicht nach der Marktnachfrage definiert, etc. etc. Das dauert länger, aber es ist der einzige Weg, um aus dieser Krise zu entkommen. Und deswegen in dem, was ich vorgetragen habe, diese Kombination aus Sofortmaßnahmen, die man braucht, um Zeit zu gewinnen, und den ambitionierten, längerfristigen Zielen, um die es geht. Nächstes Bild bitte. Wir sehen hier die politischen Akteure bei der Arbeit. Ich will noch mit Ihnen meine im Augenblick größte Befürchtung teilen. Meine größte Befürchtung ist die, dass wir demnächst eine grüne Bundesregierung haben. Diese grüne Bundesregierung ist die Vertretung der Partei, auf die bisher alle diejenigen, die gehofft haben, dass wir wirklich in Richtung Nachhaltigkeit kommen, ihr letztes Vertrauen gesetzt haben. Allen anderen trauen sie das nicht mehr so recht zu. Wenn man sich das Programm der Grünen anguckt, das eben das Wirtschaftswachstum ebenfalls als Voraussetzung für alle geplanten Investitionsvorhaben ansieht, dann bin ich jetzt schon ex ante sicher, dass das, was diese Regierung, in der die Grünen sitzen werden, egal in welcher Konstellation, dass das, was die erreichen wird, wird nicht die Paris-Ziele erreichen, wird nicht den Biodiversitätsverlust stoppen und wird nicht die soziale Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft überwinden. Das heißt, all die, die bis jetzt noch einen Hoffnungsträger haben unter den Parteien, haben dann keinen mehr. Sie werden enttäuscht sein. Was passiert mit der Demokratie, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung niemanden mehr sieht, der ihre Anliegen in der Politik vertritt? Was passiert dann, wenn Leute heute schon anfangen, sich zu überlegen, ob direkte Aktionen möglich wären, ob nicht Sabotagen an Ölpipelines das richtige Mittel wären, wenn man ja auf alles andere nicht hört? Ich habe große Angst vor einer Radikalisierung der Auseinandersetzung, vor Gewaltausbrüchen und davor, dass das, wie immer in Deutschland, einen starken Schub nach rechts oder noch weiter nach rechts mit sich bringen würde, mit Gewalt, mit Hierarchisierung. Das wäre auch das Ende von Geschlechtergerechtigkeit und das wäre ein zunehmendes Maß an internationaler Konfrontation und Friedensunfähigkeit. Das ist meine gegenwärtige Befürchtung. Und letztes Bild bitte. Wir sind inzwischen so geschickt geworden, dass uns der Mangel an Weisheit zu vernichten droht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, Joachim, für den umfassenden Vortrag und für die klare Sprache. Es hat keinen Sinn, um irgendetwas darum herum zu reden, sondern wir müssen wirklich sehen, dass in Glasgow etwas mehr passiert als das, was jetzt Politmanager so sich vorstellen, was passieren könnte oder auch, ja, weiter. viele der Teilnehmer. Es warten viele Herausforderungen auf dem Weg, wie wir unsere Art des Wirtschaftens und Lebens organisieren, nachhaltig und klimaverträglich zu gestalten. Und insbesondere auch die großen Industrieländer müssen sich umstellen. Das ist ganz klar. Ich möchte damit gerne die Diskussion eröffnen.